Das ist buchstäblich, was ich jeden Sonntag mache. Wirklich. Da gehe ich manchmal um 4 erst ins Bett, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Und dann stehe ich auf mit 4 Stunden Schlaf, Kopfschmerzen und nur, weil ich Angst habe davor, dass das Wochenende vorbeigeht. Und produzieren ist auch viel einfacher. Ne? Also wenn du das früher, hattest du halt so und so viel Meter Band. Mhm. Das muss alles bezahlt werden. Und wenn du da einen Take versaut hast, waren halt 100 Euro, Mark, Dollar verbrannt. Ne?
Ich war in einem Auto unterwegs zum Skifahren und hab mir in diesem Auto ein YouTube-Video angeschaut. Ich dachte, Alter, was passiert hier gerade?
Also the future is now.
The future is now. Und ich bin, dass mir diese Fahrt auch in Erinnerung geblieben ist, dieser Moment.
Ja,
oder?
Ja, und aber guck mal, was das für ein besonderer Moment im Endeffekt für dich geworden ist. Hello.
Wir nehmen auf am Samstag, am frühen Abend, was mir den Samstag so ein bisschen verhagelt, aber noch ist nichts verloren. Und das bedeutet, so selten so aktuell, normalerweise nehmen wir immer donnerstags auf. Heute am Samstag, die Folge geht dienstags online, also.
Es ist schon fast live, was man hier hört.
Das ist wirklich.
Ja. Mir ist auch wieder aufgefallen, wie schlimm eigentlich meine Zeitplanung ist immer an den Wochenenden. Weil ich so viele Projektsachen habe, die immer von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag eigentlich das ganze Wochenende belegen. Und wenn wir jetzt heute aufnehmen, muss ich heute auch noch den Podcast schneiden, damit ich morgen alles machen kann, wie ich es geplant habe. Aber das Gute ist, man ist ja unter Kreativen und die sagen auch gern mal ab. Deswegen habe ich jetzt doch morgen Zeit.
Stark. Mein Problem ist irgendwie immer eher, dass der Samstag einfach sofort vorbei ist. Montag bis Freitag geht so. Samstag ist sofort vorbei.
Ja.
Sonntag ist okay. Und dann eigentlich im Endeffekt gefühlt geht meine Woche so. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oder um es vielleicht nochmal deutlicher zu machen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch.
Aber gehört ihr zu den Leuten, die am Sonntag dann so ab der zweiten Tageshälfte anfangen, schlechte Laune zu bekommen, weil ihnen klar wird, dass Montag wiederkommt?
Für mich war Montag noch nie ein erholsamer Tag.
Sonntag, meinst du?
Sonntag. Ab Sonntagmittag um 12 ist das Wochenende eigentlich gelaufen. Das ist so.
Aber ist das wirklich so präsent bei dir? Weil ich habe da letztens tatsächlich drüber gesprochen und mir war das gar nicht so bewusst, aber es gibt eben viele Leute, die sind dann so ab, sag ich mal, ab frühen Nachmittag sonntags sinkt die Laune immer mehr, weil sie wissen, boah, der Montag steht vor der Tür und gar keinen Bock auf die Woche. Und ich muss gestehen, also ich kenne das jetzt nicht so krass. Natürlich finde ich den Montag jetzt auch nicht geil. Aber es versaut mir nicht den Sonntag deswegen.
Es versaut einen nicht den Sonntag, aber ich kann den nicht so genießen, weil also früher war es halt wirklich so, spätestens Sonntagabend um 20 Uhr ist eigentlich klar, jetzt beginnt dein Spiel mit der Zeit. Ja. Du kannst jetzt entweder früh ins Bett gehen und total entspannt deine Woche starten oder du kannst, so wie ich es immer gemacht habe, so verlustangstmäßig nicht von diesem Wochenende ablassen. Und erst um 1:30 dann irgendwann ins Bett gehen und dann die ganze Woche schon mit einem Schlafdefizit anfangen, mit dem du dich dann schon, also direkt dann schon durch die Woche quälst.
Das ist ein hoher Preis, den man zahlt.
Das ist buchstäblich, was ich jeden Sonntag mache. Wirklich. Da gehe ich manchmal um 4 erst ins Bett, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Und dann stehe ich auf mit 4 Stunden Schlaf. Kopfschmerzen und nur weil ich Angst habe davor, dass das Wochenende vorbeigeht.
Ja. Genau. Und wenn du schon mitten in der Woche bist, es ist so Dienstag, Mittwoch, da kann ich voll früh ins Bett gehen. Das ist so, da habe ich kein, weil da bin ich so im Rhythmus, da kann ich von mir aus um 10:30 ins Bett gehen und überhaupt kein Problem damit, früh ins Bett zu gehen. Aber dieser Sonntag, ich glaube, das ist so ein Trennungsschmerz.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es für mich, ist der Sonntag, das ist so ein blöder Tag der Woche, weil das ist, ich mache einmal in der Woche Schluss.
Ja.
Mit dem Wochenende.
Voll.
Und es ist so wirklich wie so am Ende von einer Beziehung. Es ist Sonntagmittag um 12 und ich merke schon, irgendwie läuft es nicht mehr so, wie es mal lief. Ne? Wir waren vor 2 Tagen noch, wir waren in der Honeymoon-Phase. Ich war eigentlich schon quasi wir waren frisch in der Beziehung, du willst dich die ganze Zeit sehen, aber es geht nicht, weil du noch arbeiten musst. Das ist der Freitagmittag. So, du weißt, okay, du musst jetzt noch 4-5 Stunden ran, aber du spürst schon das Wochenende, auch die Leute um dich rum, die Stimmung ist aufgeheitert. Das ist so quasi, du willst dich die ganze Zeit sehen und du freust dich aufs Sehen. Und dann ist Freitagabend, das ist so, endlich sieht man sich. Und alles ist geil und irgendwie, du bist immer, wenn du noch jung bist, bist du auch richtig fit noch, obwohl du die ganze Woche Schlafdefizit hattest, ne? Dann kommt der Samstag. Samstag ist so diese Wohlfühlphase, ne? Du bist so voll im Wochenende angekommen, so. Du hast also auf einmal, du bist quasi zusammengezogen. Du bist in der Zusammenziehphase, ne? Da verstehst du aber auch noch nicht so, dass es halt irgendwie auch mal schwierig wird, so, ne? Und dann hast du so quasi die beste Zeit, ist so der Samstag irgendwie, da hat man auch mal gemeinsam Urlaub und so. Und dann kommt der Sonntag und am Sonntag um 12 ist so irgendwie, wir haben andere Interessen. Wir lachen nicht mehr so viel miteinander.
So eine ganz nasty On-and-Off-Beziehung einfach.
Ja, dann, genau, und dann wird es einfach immer schwieriger. Und so Sonntagmittag, so 15 Uhr, da ist dann schon so, dass du mit dem Gedanken spielst, vielleicht sollten wir es einfach lassen. Aber du versuchst es noch. Und weil, na, die gemeinsame Strecke hinter dir, die hält dich zusammen.
Ja, ja.
Und Sonntagabend, 20 Uhr, das ist dann die Erkenntnis, es klappt nicht mehr.
Mir fallen manchmal die Augen zu, so um 12. Und dann denke ich, das ist zu früh. Ich kann noch nicht loslassen. Ich kann mich nicht ergeben. So, ich kann mich nicht diesem Zustand ergeben. So, dann zieh's noch mal irgendwie eine Stunde durch oder so. Ich habe schon richtig brennende Augen zum Teil. Und dann, wenn ich so richtig fertig bin, denke ich, okay, ich schaff's nicht mehr. Ich stehe jetzt auf und gehe ins Bett. Und dann stehe ich auf und gehe ins Bad und dann bin ich wieder wach. Und dann denke ich so, yes!
Ja, das ist, weißt du, Sonntagabend dann um, so sagen wir mal, ab 11, wo bei dir diese Phase geht, das ist die Tinder-Phase. Ja. Du bist gerade irgendwie hinter dir und du weißt, du tust dir und deiner Psyche eigentlich nichts Gutes, aber da geht noch ein Match. Und dann triffst du dich.
Ja.
Ja, und dann bist du einfach, das ist so diese harte Pimpernel und zum Schluss noch ins Palais-Phase, in der du einfach einen Abend lang weggehst und einfach hoffst, dass du eine Hepatitis oder so bekommst. Ja. Und dann beginnt der Montag, das ist Single Life.
Genau, dann beginnt der Montag und du merkst, und zwar alles schlechte Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Genau, völlig verkatert irgendwie.
Dann musst du das auch noch regeln in der Woche, weißt du? Dann musst du die Sachen noch regeln.
Ja, und dann bist du verkatert, nicht ausgeschlafen und auf dich gestellt.
Ja.
Und das ist der Zyklus, den wir einmal die Woche durchmachen.
Das ist eine sehr schöne Allegorie.
Ja. Und das Ding ist, und ab Mittwoch, Donnerstag, da bist du eigentlich in deinem Flow. Die Arbeit, du bist so drin, kannst früh ins Bett gehen, kriegst es wieder voll auf die Reihe und zack, Freitag. Da ist die nächste Frau, die plötzlich den Raum betritt so. Und oh, wer bist du denn?
Hallo, junges Ding.
Ja, da kommen sie rein, nehmen sie Platz. Max, wusstest du, dass Fabrizio und ich keine Millennials sind, sondern nach neuester Definition Zillennials sind?
Ihr seid auch schon Zillennials. Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht genau, in welche Jahrgänge man das einordnen kann. Aber es ist ja der Übergang von Millennial zu Gen Z, ne?
Ja, also die Definition ist mehr oder weniger zu jung für Millennial und zu alt für Gen Z.
Okay. Wie sieht das Bewerbungsverfahren aus?
Das Bewerbungsverfahren ist, okay, alles klar, Max. Hattest du jemals zu einem Zeitpunkt deines Lebens ein Konto auf MySpace?
Ja. Aber ich habe nichts hochgeladen oder so.
Nee, ja, sehr gut, sehr gut. Also ich erinnere mich, ich hatte ein Konto, aber wir hatten damals 2007, 8 und 9 und so, da waren fast alle Bands hatten richtig schön geile, durchdesignte MySpace-Seiten.
Das stimmt.
Also ich weiß noch, als wir unsere Band gegründet haben, war das erste, also abseits der Musik, das erste organisatorische und bürokratische Ding war, die MySpace-Seite aufziehen.
Ja, krass, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich weiß auch noch, warum ich das MySpace-Konto hatte. Es gab nämlich von einem Kumpel zwei Brüder, die gerappt haben und die haben da ihre Musik hochgeladen. Und da weiß ich auch noch, die haben immer ihre Seite so designt und ja, voll.
Das war richtig geil, da gab es Leute, die haben das richtig schön gemacht. Ich muss auch sagen, so ein Stück weit, wirklich schade, dass MySpace irgendwie nicht geschafft hat, ne? Weil das war wirklich eine geile Plattform, da wurden Album-Teaser wurden da hochgeladen, das sah schön aus, das hatte richtig was Individuelles. Instagram ist nie so individualisierbar gewesen wie MySpace, ne? Das, du konntest da wirklich, es war eigentlich ein richtig, eigentlich war, eigentlich, habe lange nicht mehr über MySpace nachgedacht, aber jetzt, wo wir MySpace angesprochen haben, finde ich, es ist wirklich schade um MySpace. Dass MySpace verschwunden
ist. Ja, weil zum Beispiel bei deinem YouTube-Account, wenn man einen hat, da finde ich, hat man nicht so viel gestalterische Freiheit. Das ist schon sehr, sehr basic. Da dachte ich mir auch schon mal, es wäre eigentlich cooler, wenn man da mehr draus machen könnte, wenn man das viel individueller gestalten könnte.
Ja, ja, das war halt noch der Übergang von, ich habe eine eigene Website. Also damals gab es halt Websites. Das gibt's ja heute auch fast schon sehr selten nur noch, ne, dass jemand wirklich eine eigene Website hat. Meistens ist das nur so eine Landingpage, die dann auf Instagram und Facebook und was weiß ich verweist, wenn überhaupt noch. Das war so dieser Moment, wo man den Leuten quasi gesagt hat, guck mal, ich gebe euch hier eine Art Baukasten, wie ihr eure eigene Website haben könnt. Relativ easy, war aber gar nicht so easy, wenn ich mich recht erinnere. Das war schon Next Level HTML auch irgendwie.
Ja, musst du schon ein bisschen so, bisschen genau, HTML oder sowas programmieren können. Ja. Oder was nennt man es Programmieren? I don't know, ja.
Ja, schreiben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen fanden das auch alle super geil. Und da hat man sich sehr ausgelebt, finde ich.
Also Black Dahlia Murder, die hatten so eine geile Seite. Das war wirklich, weil du hattest dann so eine Übergangsding. Du hast gar nicht mehr so diese einzelnen Verschachtelungen gesehen, sondern es war quasi eine Tapete, die da runtergezogen wurde. Ja. Und das war natürlich, das war richtig geil, Alter. aber Max, nächster Punkt.
Ja.
Wo erkennst du dich daran wieder? Hast du jemals zu einem Zeitpunkt deines Lebens deinen Gemütszustand oder deinen Beziehungsstatus oder sonst was in irgendeiner Art und Weise in Form von Status, von WhatsApp-Status beziehungsweise Facebook-Status oder sonst was geteilt?
Ja, und ich werde in den letzten Wochen des Häufigeren daran erinnert. Es ist wirklich, ey, ich glaube gestern oder so habe ich erst wieder was bekommen, wo dann, ey, was man für einen Schwachsinn geschrieben hat. Und du kannst teilweise auch diese kryptischen Texte, du kannst es gar nicht mehr wirklich nachvollziehen. Ne? Also ich habe da irgendwann mal, das muss ein Sonntag gewesen sein, wo ich das dann gepostet habe, dass ich gerade einkaufen gehen wollte und dann vorm Supermarkt erst festgestellt habe, dass heute gar nicht offen ist. So. Aber in dem Post kam nicht das Wort Sonntag vor. Das heißt, du wusstest gar nicht, um was für einen Tag geht es jetzt da irgendwie.
Ja, weil war so tagesaktuell wahrscheinlich.
Ja, ja, genau, es war natürlich tagesaktuell. Ja, aber ich werde da tatsächlich regelmäßig dran erinnert und schäme mich dann, ja.
Aber das macht dich ja nur nicht zu einem Zillennial, das macht dich zu einem Millennial. Jetzt ist die Frage, bist du denn noch aktiv auf Facebook unterwegs? Nutzt du Facebook noch?
Nee.
Okay, das macht dich zum Zillennial jetzt. Weil Zillennials kennen natürlich genau diese Zeit noch, in denen man eben, wir haben es ja vor ein paar Folgen schon besprochen, wo man so geheime Botschaften über seinen Status irgendwie vermittelt hat und solche Geschichten. Also Zillennials sind Leute, die das noch kannten und auch teilweise praktiziert haben, heutzutage aber zu alt sind, um immer noch aktiv auf Facebook zu, oder beziehungsweise zu jung sind, um immer noch auf Facebook aktiv zu sein. Und das würde ich sagen, ist genauso mein Ding. Ich bin nicht mehr auf Facebook. Also Brizi hat mich vor einer Weile mal wir haben jetzt letzte Woche mal gesprochen über irgendwas, über ein Klassentreffen.
Mhm. Ja.
Und da hat besagte Person mich vor einer Weile tatsächlich, also ich habe einen Brizi drauf angesprochen, ob er zum Klassentreffen eingeladen ist oder ob er auch eine Nachricht bekommen hat, weil ich habe die per WhatsApp bekommen und Brizi, ja, ich bin da vor einer Woche oder so auf Facebook eingeladen worden oder angesprochen worden. Und ich so, nee, wusste ich, weiß nichts davon. Und dann habe ich mich in Facebook wieder eingeloggt und sehe da auch mich, also auch ich wurde eine Woche vorher auf Facebook kontaktiert, aber ich bin nicht mehr auf Facebook. Facebook ist komplett tot. Ich habe es ganz lang zum Schluss noch benutzt als Flohmarkt. Also für mich war Facebook irgendwann eine Seite, die eBay ersetzt hat.
Ja, also ich glaube, für mich zählt Facebook, wenn überhaupt, noch so ein bisschen als Nachrichtenquelle. Also ich bin ab und zu mal in der App drin und gucke halt so, was abgeht, aber jetzt nicht, weil es mich interessiert, ob irgendwelche Freunde von mir was posten, sondern es sind halt dann echt irgendwelche Nachrichtenseiten oder so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass niemand mehr da was postet. Also es sind dann wirklich eher so die Boomer, die noch aktiv sind.
Ja.
Als mein Vater vor 5, 6 Jahren Facebook entdeckt hat, war es auch ganz schlimm. Da ging es dann richtig ab auf der Pinnwand. Aber sonst ist das echt ein totes Programm irgendwie.
Aber du bist zu jung für ICQ vermutlich, ne?
Nee, ich hatte ICQ, ich hatte MSN.
Okay, dann bist du aber, dann sind wir eigentlich tatsächlich noch trotz der 5 Jahre Altersunterschied immer noch in der gleichen Lebensrealität. Also wir gehören noch zur Gruppe, weil auch eine weitere Definition der Silenials ist, wir sind aktiv auf Instagram, haben aber auch einen peinlich berührten Gefallen an TikTok. Also wir sind nicht Hardcore-TikToker, aber irgendwie feiern wir schon auch ein bisschen ab.
Das erkenne ich mich leider voll wieder. Muss ich leider zugeben. Okay, cool. Das heißt, ich darf in eurem Club mitspielen.
Du darfst jetzt hier mitspielen. Wir kommen bei den Verlierern. Warte mal. Dann noch 2 Punkte. Durften das Glück einer technikfreien Kindheit mit schmutzigen Knien ebenso erfahren wie das grundlegende Wissen über Technik und das Internet.
Voll.
Also, genau. Also, ich hab Internet bekommen mit 12. Und damals war das noch DSL, da konnten auch nicht alle gleichzeitig online gehen. Es konnte sich immer nur einer einwählen. Es war kein Modem.
Stimmt, du hattest schon Schnelleres.
Ich hatte DSL mit 92 KBS, 92 Kilobyte pro Sekunde. Das ist, damals yeah. waren, ja, ja, damals waren aber Videospiel-Updates irgendwie 150 MB groß. Nicht irgendwie wie heute, dass du irgendwie 43 GB an Updates oder so laden musst. Damals war, wenn es da hieß, oh, das ist ein großer Patch, dann waren das irgendwie 350 MB oder so. Also die Datenmenge war auch nicht so groß. Ich erinnere mich auch, das ist inzwischen verjährt, oder? 21 Jahre. Das erste Lied, was ich illegal auf Kam, wie hieß es?
Kasa?
Kamikasa runtergeladen habe. Darf man das sagen? Ist es verjährt?
War es Kasa oder war es noch Napster?
Nein, ich bin mit Kasa eingestiegen.
Okay. Ich hatte Napster.
Ich sage jetzt, ja, Napster war ja davor. Napster war ja die Plattform, die dann von Lars Ulrich verklagt
ja,
wurde.
Ja, genau. Das war, glaube ich, die erste.
Ja. Nee, ich bin mit Kasa eingestiegen und dann kam LimeWire und ich glaube, Morpheus hieß doch irgendwie was.
Ja.
Dann gab es noch, genau, und dann gab es noch mal was ganz anderes, irgendwie ShareBear oder irgendwie so. Also es gab tausende Plattformen.
Irgendwas Donkey gab es doch auch.
E-Donkey, genau.
E-Donkey.
Ja. Da haben wir dann uns die, und da hast du dir dann irgendwie tagelang Blade runtergeladen, nur um so einen ekligen Porno oder so zu bekommen. Ja. Also du hast, im Endeffekt hat es diese Tauschbörsen damals, die haben eigentlich bestanden aus Viren und Pornos.
Ja,
voll. Absolut.
Und teilweise muss man auch dazu sagen, weil du ja nicht wusstest, was du für Pornos bekommen hast und was, also genau, was bekommen hast. Das war auch damals eine, also ich erinnere mich, als ich das Internet bekommen habe, da hast du noch Anleitung zum Bombenbau, gab es da ganz offen im Internet. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann, da konntest du Rohrbombe eingeben und dann hast du da, das war so eine Seite, die sahen richtig, wirklich, das hat irgendwie der Heinz Hubert bei sich im Keller hat eine kurze Seite aufgemacht. Und die hatten aber Kenntnisse zum Bombenbau. Du konntest da wirklich Anleitungen zum Bombenbau runterladen. Das ist, und was man auch sagen muss, es ist schon auch dann passiert, dass du bei Kasa, du lädst irgendwas runter und dann hast du irgendwie knallhart auch, sagen wir mal, juristisch relevante Pornografie plötzlich auf dem Rechner gehabt, die du A, wusstest du gar nicht, dass du dir jetzt eine Porno runterlädst und B, wusstest du nicht, dass du jetzt im Endeffekt jetzt schon per Gesetz mit einem Bein im Knast stehst, weil also das war schon der wilde Westen, was da rumging. Ne? Da musstest du dich nicht erst mit Tor ins Darknet einwählen, nee. Da hast du wirklich, wirklich verrücktes Zeug plötzlich bekommen. Und Prizi war auch, muss man auch dazu sagen, die größte Virenschleuder, die es gab, Alter. Dieser Rechner, dass der keine Geschwüre bekommen hat, weil der so voller Viren war. Das war einfach Wahnsinn.
Man hat sich ja früher auch dann diese Pornos aufs Handy geladen und dann ist man da, man hat sich gefühlt, als hätte man so eine illegale Waffe in der Hosentasche und hat auch immer Schiss, dass das irgendwie rauskommt, dass man da jetzt irgend so einen dummen Porno auf dem Handy hat.
Das ist echt, das habe ich zum Beispiel, wusste ich nicht. Also ich habe das nie auf dem Handy gehabt.
Nee, auf dem Handy nicht, nee, aber ich weiß, es gab so ein, zwei LAN-Partys, wo du dir dann so die Ordner rübergezogen hast oder so. Oder wo die Leute, und du hattest dann immer so eine Art Wundertüten, ne? Manchmal konntest du so ganze Pakete runterladen und da war halt alles drin. Und dann weiß ich noch, da gab es ein, zweimal so Sachen, wo man dann, wir waren ja selber 13, 14, ne? Also du, heutzutage würdest du wahrscheinlich zur Polizei gehen. Oder halt auch nicht, weil du hast gerade illegal Sachen runtergeladen. Ja. Aber wo wir dann auch gesagt haben, Alter, du musst es löschen. Ich will das auf gar keinen Fall rüberziehen. Du musst das Bild und das Video musst du auf jeden Fall löschen, weil, Alter.
Ja, es ist eh so krass. Ich kenne einen, der hatte auch damals zur Schulzeit noch, also waren wir auf jeden Fall minderjährig, hatte der halt immer so die weiß nicht, die nicen Profilbilder von irgendwelchen aus unserer Schule halt irgendwie gespeichert, so, ne, irgendwelche Bikini-Bilder, whatever. Und hatte da so einen ganzen Ordner. Und ich weiß nicht, der hat das halt irgendwann Jahre später hat er gesehen, dass er diesen Ordner noch hat. Aber da musst du natürlich auch höllisch aufpassen, weil du bist ja dann irgendwann volljährig und wenn du dann immer noch so einen Ordner von Minderjährigen auf dem PC hast, wird das auf einmal ganz schnell übel. So, weißt du, wenn du das damals mit 16 machst, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber wenn du dann halt irgendwann 28 bist und diesen Ordner wieder entdeckst, dann denkst du so, fuck, Alter, jetzt muss ich das aber ganz schnell löschen.
Es war damals wirklich wild, also wirklich, da gab's Sachen, das ist heutzutage, also wir wollen es jetzt nicht ins Detail gehen, aber es war wild, es war einfach wild. Man musste, was das angeht, da war, sag mal so, wenn du dir heute Filme anschaust, die dann bestimmte Titel haben, ne? Dann ist es ganz offensichtlich nicht so. Ja. Aber du hast manchmal dann so Filme bekommen, da ziehst du dir irgendwas auf eine LAN-Party und du hast kein Thumbnail und siehst einfach nur einen Titel, wo dann halt irgendwie, wo dann gefühlt irgendwie der Titel auch Programm war. Irgendwie, also es war wirklich eine wilde Zeit.
Also es ist aber echt so, ne? Ich meine, ich habe einmal ein Video runtergeladen und es war natürlich falsch gelabelt, ne? Und ich habe das geöffnet und dann nach einem Tag, als es dann runtergeladen war, und es fing schon an mit so VHS-Flimmern und so, ne? Mhm. Also es war.
Und da merkst du schon.
Und okay, da wusste ich schon, oh Scheiße, oh
Tür
Gott.
Tür zur Hölle aufgetreten.
Erst direkt auf Stopp.
Nicht Blade. Das ist nicht Blade.
Direkt mal Stopp gemacht, Tür zugemacht, so, okay, alles klar, erstmal geguckt.
Kopfhörer rein, man weiß nicht.
Ja, und das ist dann auch kranker Shit, ne? Also, okay, alles klar, hier habe ich aus Versehen wahrscheinlich was geladen, was jemand speziell für jemand anderen da hochgeladen hat. Also schon schlimme Sachen.
Ja, nee, war eine verrückte Zeit, bei der ich aber auch ein Stück weit froh bin, dass das alles vorbei ist. Also
ja.
Ich weiß noch, Brizi hat mich damals dann irgendwann ausgelacht. Ich habe immer gesagt, also wenn irgendwann mal der Tag kommt, wirklich, und das ist für viele Leute, und ich weiß ja auch aus unseren Statistiken, wie alt die Leute sind, die uns hören, für die ist das alles gerade, glaube ich, total absurd und wild, weil sie diese Zeit so nicht miterlebt haben. Aber ich weiß noch, ich habe damals, und jetzt kommt, warte mal, das ist jetzt ein Geschäftsmodell, Leute, wenn ihr das hört, das wird euch den Kopf explodieren. Ich habe zu Brizi gesagt, Brizi, weißt du, ich würde nie wieder illegal Musik runterladen, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich irgendwie so, sagen wir mal, 10 Euro im Monat bezahle, ich kann die Musik hören, so viel ich will, würde ich sofort machen.
Stimmt!
Und Brizi so, ja, würde ich auch machen. Und dann irgendwann kam ein Streamer, der das so angeboten hat. Und ich habe dann, weil ich so ein Typ, ich bin ja so ein Prinzipienmensch, ich habe dann gesagt, ich habe es jetzt jahrelang gesagt, ich mache das. Und Brizi, lange Zeit noch, ich zahle keine 10 Euro. Brizi hat lange gedauert, bis Brizi sich Spotify Premium besorgt hat. Und das weißt du, es war irgendwie so 2008, 2009 oder so, da gab, glaube ich, die Telekom, die hat angefangen mit so einem Dienst. Das weiß ich noch. Da haben wir noch überlegt, boah, sie wollen jetzt 12 Euro im Monat, aber da war noch nicht so viel Musik. Das war noch nicht, da waren wir noch nicht ganz da.
Ja.
Und dann, ich glaube, 2011 kam plötzlich Spotify um die Ecke.
Ja, die haben das schon gut gemacht, ne? Vor allem, weil es ja eben dann auch so die Gratis-Version gab oder ja immer noch gibt, wo du trotzdem hören konntest, aber halt dir eben nur die Werbung irgendwann so auf den Sack ging, dass du gesagt hast, jetzt brauche ich Premium.
Wobei, ich muss aber auch sagen, ich habe mir auch viele CDs gekauft.
Ja, du hast halt deine Metal-CDs halt immer gekauft,
ja.
Genau.
Ja, genau.
Also ich habe insgesamt schon 1558 Euro an Spotify überwiesen.
Holy shit.
Das sind 13 Jahre Premium-Account. Ich habe 2011, als ich studiert habe, und viel unterwegs war, da war mir klar, ich will unterwegs halt Musik hören. Und seit September 2011 habe ich durchgehend Spotify Premium gehabt. Keinen einzigen Cent finde ich als verschwendet. Wobei, jetzt mal kurz was anderes. Ich merke schon, das wird auch eine wilde Folge, weil wir haben irgendwie, das ist ein Hin und Her. Aber kurze Frage. Jetzt, ich kann jetzt wahrscheinlich gleich einen Kaffee holen, weil Brizi jetzt gleich super ausholen wird. Ich freue mich schon drauf. Weil, steile These. Für den Konsumenten ist Spotify und das Premium oder halt das Subscription-Abo ja eigentlich geil. Aber würdet ihr nicht behaupten, dass Spotify ein Stück weit aber auch die Musik kaputt gemacht hat? Also was Spotify ja eigentlich mit ihrem Modell erreicht hat, ist, dass Independent-Künstler und sagen wir mal Nischen-Künstler, die ja vor 20 Jahren noch leben konnten, zwar jetzt nicht reich wurden mit der Musik, aber noch leben konnten, die gibt es ja quasi nicht mehr. Also Musik ist ja im Endeffekt mein Prizi hatte zum Beispiel vor 2-3 Jahren ein Musikprojekt gestartet. Das hätte vor 20 Jahren ja vielleicht, wenn er ein bisschen Live-Auftritte gemacht hätte und so, zumindest mal so viel Publikum erreicht, was dann vielleicht so eine Fanbase, die die CDs auch kauft, wo man sagt, hey, ich kann davon leben, ich kann essen, ich kann mir jetzt kein Auto davon kaufen und Reichtum, aber es reicht, um zu leben. Was ja eigentlich Spotify damit jetzt erreicht hat, ist, dass Musik erstmal prinzipiell auch vom Mindset her, wenn du heute Musik schreibst, ihr erstmal vom Mindset schreibst, ich mache es und verschenke es quasi raus. Ich lade es auf Spotify, ihr könnt es umsonst hören. Die Geschäftspraktik dahinter oder der Geschäftssinn ist ja dann der, in der Hoffnung genug Hype zu generieren, dass die Leute irgendwann mal anfangen, auf deine Konzerte zu gehen. Also was man ja immer sagt, früher hat man, es ist man auf Tour gegangen, um die CD zu promoten, heute machst du eine CD, um die Tour zu promoten.
Ja.
So. Die Leute verdienen ihr Geld mit Merchandise und Ticketverkauf. Und würdet ihr nicht sagen, dass Spotify eigentlich dazu geführt hat, dass Musik verramscht wird? Also wir wissen ja klar, jetzt kann man natürlich mit Taylor Swift und Beyoncé und wie sie alle heißen kommen, aber das ist halt quasi, hier ist die Schere zwischen Leute, die es gratis raushauen müssen, weil es wird niemand dafür bezahlen, und Leute, die, wenn sie damit Geld verdienen, ultra krass reich damit werden.
Das Problem ist, ich spreche da so aus dieser Metal-Bubble raus, ne? Und für die Metaller ist es noch ein bisschen anders, glaube ich. Da gibt es noch schon viele, die sagen, ne, wir müssen noch CDs kaufen oder halt auf jeden Fall, die auf jeden Fall Platten haben wollen oder sonst irgendwas. Deswegen kann ich, glaube ich, gar nicht so da richtig mitreden. Aber dieses Pop-Projekt, was ich damals gestartet habe, da hätte ich jetzt nicht gewusst, wie man das quasi auf 10.000 Hörer kriegen soll oder so.
Ich schon.
Also, ja, du hättest es gewusst, das weiß ich.
Also damals nicht, aber jetzt schon, ja.
Ja, wir können ja nochmal sprechen.
Naja, das ist viel Aufwand für dich auch. Das ist halt, ne?
Genau. Also es führt halt auch dazu, dass du dir viel, viel weniger Gedanken um deine Musik machen kannst. Das ist jetzt schon, selbst bei der Metalband, so, dass wir uns mindestens genauso viel Gedanken über die Story drumherum machen müssen, die dann im Internet zu der Musik kursieren soll, wie eben über die Musik an sich.
Aber kann man nicht auch sagen, dass es schon auch Türen öffnet? Weil es ist ja schon jetzt ein System, was wir haben, wo du jetzt natürlich auch viel Glück brauchst. Aber gerade so zum Beispiel durch den Shuffle-Mode von Spotify und dass quasi dir auch neue Sachen vorgeschlagen werden, bieten sich da ja schon noch mehr Möglichkeiten. Also früher, als man nur CDs verkauft hat und so, da bist du ja schon sehr in deiner Nische dann auch geblieben und selten rausgekommen. Weil ich habe das zum Beispiel nicht gemacht, dass ich mir damals CDs von random Künstlern gekauft habe, wo ich vielleicht weiß, dass die im gleichen Genre sind wie jetzt Bands, die ich schon mag, und es einfach ausprobiert habe. Und jetzt probiert man halt viel mehr aus. Jetzt hört man schnell mal da noch mit rein und da noch mit rein. Und es streut sich viel mehr. Habe ich das Gefühl. Also natürlich hat man früher mehr Geld durch die Verkäufe gemacht, aber bist halt so in deinem Spektrum halt geblieben. Und jetzt habe ich das Gefühl, kannst du halt viel mehr auch das Glück haben, dass andere Leute auf dich stoßen, was vorher gar nicht möglich gewesen wäre.
Also ich habe zum Beispiel mir festgestellt, ich google jetzt bei, also was heißt ich google, ich suche halt auf Spotify manchmal auch einfach, ich gebe einfach auch ein Gefühl ein. Guck mal, oder witzig, Prizi, als wir hier waren, wir haben das Cover geshootet für unseren Podcast. Da hat Prizi gesagt, wäre voll geil, wenn wir jetzt hier so Modelmusik laufen lassen. Und was machst du im Endeffekt? Er hat einen Laufsteg oder Catwalk-Musik oben eingetippt. Ja. Und dann hast du diese, und das war, wir haben natürlich eine mega Gaudi gehabt, diese Bilder zu machen, weil im Hintergrund lief dann irgendwie George Michaels und so ein Scheiß. Und wir haben es ja wirklich lustig dann gehabt, irgendwie dieses. Und so fange ich aber an, auch irgendwie dann Spotify zu nutzen. Also gar nicht mehr so nach Künstlern, sondern dass ich sage, hey, schick mir einfach ein Paket, schnür für mich ein Paket mit Musik, die eine bestimmte Emotion oder eine bestimmte Situation gut unterstreicht, und dann läuft es bei mir, dann läuft es im Hintergrund. Ne? Und klar, man kennt so George Michaels und die Hits, die wir halt von früher noch kannten, aber da lief ja auch ganz viel nebenbei, was so. Das heißt, ich weiß nicht, ob das immer so ein geiles Argument ist, zu sagen, ja, die Chancen erhöhen sich, weil es ist ja das Gleiche auch beim Film. Weißt du, ganz viele Leute, auch Regisseure, die nicht an der HFF oder so studiert haben, die heute als Regisseure arbeiten, die haben in den 90er angefangen, Musikvideos und so zu produzieren. Zu einer Zeit, in der das halt auch noch schwierig war, Musikvideos zu produzieren, weil du hast wirklich einen Schnittraum gebraucht. Zumindest mal musstest du den Film digitalisieren. Das war nicht unmöglich, aber es war eine gewisse Hürde war da. So, heute kannst du im Zweifelsfall mit deinem iPhone oder so ein Musikvideo machen. Theoretisch kannst du sogar mit CapCut am Handy noch schneiden, wenn dir die Qualität nicht so wichtig ist oder so, ne? Also, ja. So. Aber da frage ich mich natürlich, ja, in der Theorie ermöglicht es dir Chancen. In der Praxis ist es aber eigentlich so ein Luftschloss.
Das mit der Konkurrenz bei der Musik ist das ja eigentlich ganz interessant, weil du könntest theoretisch deine Konkurrenten einfach mitnehmen und dann gemeinsam was starten. Ne? Also Konkurrenz bedeutet in dem Fall eigentlich, dass man Gigs machen kann oder irgendwelche Veranstaltungen, Live-Zeug, was weiß ich. Ne? Aber das macht niemand aus irgendeinem Grund, weil natürlich jetzt jeder so ein Einzelkämpfer ist. Ne? Jeder macht selber seine Produktion oder viele, sagen wir mal so. Es gibt super viele Bedroom-Productions. Und dann musst du natürlich noch irgendwie dein eigenes Marketing machen und du hast eigentlich gar keine Zeit dafür, so richtig zu connecten mit anderen Künstlern oder Musikern und mit denen dann noch was auf die Beine zu stellen, abseits von deinem eigenen Film, den du da schiebst. Aber das wäre eigentlich was Gutes. Und wenn ich jetzt von meiner Band noch ausgehe, wir sind ja relativ moderat groß, weil unser Bassist in den 90er Jahren einen Hit geschrieben hat. Das konnte man eigentlich nicht richtig voraussehen, aber es war ein Album über Schottland und die schottischen Befreiungskriege. Und in dem Jahr ist Braveheart rausgekommen. Oder ein Jahr später oder sonst irgendwas, ja. Und das hat diese Band ins All katapultiert. Jetzt nicht meine, sondern aber der Predecessor, wovon wir uns dann abgespalten haben später. Aber davon zehren wir immer noch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch gehen würde überhaupt. Also ich glaube, selbst wenn du heute so einen Hit machst, der so voll in den Zeitgeist passt, ich bin nicht sicher, ob sich das trägt über so viele Jahre oder ob es heute einfach so ist. Geil, der hat heute einen Hype-Song, morgen ist der Hype vorbei, egal.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach so, weil es ja einfach eine Masse an Musikern gibt. Das ist ja gerade in den letzten Jahren oder vielleicht in den letzten 10 Jahren auch nochmal so krass explodiert, auch eben dank dieser Bedroom-Productions und so. Aber ich habe ja das Gefühl, du kannst jetzt in der heutigen Zeit gar nicht mehr so auch in der Popmusik diesen krassen Status erreichen, wie es jetzt Musiker vor 20 oder 30 Jahren erreicht haben. Ne? Also stimmt schon, es ist halt generell früher halt auch eine größere Hürde gewesen, allein schon finanziell. Ich meine, das wird sich nicht jede Band, die auch gute Musik gemacht hat, nicht jeder hat sich leisten können, da irgendwie einen Haufen CDs erstmal vorzuproduzieren. Also ich denke mal, allein da trennt sich dann schon ein bisschen die Spreu von der Weizen. Und mittlerweile ist es halt so, jeder kann ein Lied auf Spotify hochladen. Das ist ja kein Aufwand mehr wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Und produzieren ist auch viel einfacher. Ne? Also wenn du das früher, hattest du halt so und so viel Meter Band. Das muss alles bezahlt werden. Und wenn du da einen Take versaut hast, waren halt 100 Euro, Mark, Dollar verbrannt. Ne? Und dann konntest du nicht einfach nochmal machen, 10.000 Mal. Das ging einfach nicht.
Stimmt, so war es ja auch mit Filmband so. Da war es einfach, jeder Meter Film war einfach bares Geld. Wobei man jetzt nicht sagen kann, dass heutzutage, auch wenn es digital ist, dass es nichts mehr wert ist. Ne? Weil wenn du Müll zusammendrehst, dann musst du trotzdem den ganzen Müll, der muss ja trotzdem auch gespeichert werden und so. Das bedeutet, klar, der Speicherplatz ist tendenziell unendlich, aber irgendjemand will natürlich auch Geld dafür, dass es irgendwie gespeichert wird. Also es ist jetzt nicht ganz so, dass man jetzt irgendwie drehen kann wie irre. Aber das stimmt schon, ja. Man muss sich da schon mehr überlegen, drücke ich jetzt ab oder nicht. Aber was ich spannend finde ist, weil Prizi meint so, ja, man muss einen Zeitgeist treffen. Das Ding ist, warum halt Metal da so viel, warum sich Metal da natürlich sehr viel schwerer tut, ist klar, weil ihr könnt jetzt nichts zu was Zeitaktuellem kurz mal ein Lied produzieren. Weil Metal entsteht nicht in einer Woche. Ich will jetzt nicht Hip-Hop oder so schmälern, aber Hip-Hop hat natürlich viel mehr Möglichkeiten mit zum Beispiel vorproduzierte Beats oder so, die vielleicht eh schon in der Schublade liegen, weil man sie vor einem halben Jahr mal gemacht hat, schnell irgendwie zu freestylen. Also da ist es ja letzten Endes, es gibt kein Freestyle-Metal in dem Sinne, aber zum Beispiel bei Hip-Hop ist ja Freestyle eine, also tatsächlich ja auch quasi ein Subgenre. und Rap-Battle und so. Das bedeutet, du kannst natürlich im Hip-Hop innerhalb von einer Woche zu was total zeitaktuellem den Hype mitnehmen und ein Lied raushauen. Das geht im Metal einfach nicht. Ja. Das seid ihr natürlich. Metal hat da musikalisch in vielerlei Hinsicht die Arschkarte gezogen.
Ja.
Warum? Das ist auch mit ein Grund, warum sich Metal so wahnsinnig schwer tut. Aber was ich halt glaube, ist, wer heutzutage Musiker ist, muss gleichzeitig, egal, wer heutzutage Schriftsteller, Musiker, Filmemacher oder sonst was ist, der muss gleichzeitig auch ein Salesman sein. Also du musst Verkäufer sein. Du musst wissen, wie Marketing funktioniert. Du musst wissen, und ich merk's, weil in meiner Bubble, da gibt's Musiker, die haben nix. Die kommen bei null, haben 2, 3 Lieder gemacht. Kannst du auf Spotify anhören, alle so gut wie keine Klicks. Und dann fangen die aber an, quasi ein Album zu, quasi die Songs und so, alles mitzunehmen. Ne? Die filmen quasi die Entstehung. Und das ist das, was heute halt passiert. Also, wenn jetzt du mit deiner Band irgendwie im Studio bist und so, du müsstest eigentlich tagtäglich, müsstest du immer, wenn du was machst, eine Kamera mitlaufen lassen, dass du das in irgendeiner Art und Weise auf Social Media veröffentlichst, weil die Leute einfach dabei sein wollen.
Ja.
Was du halt nicht mehr schaffst, und Brit und ich haben ja auch letztens mal oder vor einer Weile drüber gesprochen, klassische Musikvideos, die sind im Metal-Bereich, weil Metal halt traditionell ist, immer noch, also nicht wegzudenken, es gehört sich einfach, dass dann ein Video dazu kommt, ist ja auch bei den ganz Großen noch so, Musikvideos sind nicht out, aber Musikvideos sind auch nicht mehr von Michael Bay Regie geführt, wie in den 90ern, so, ne? Aber was halt ist, ihr müsst, wenn ihr jetzt ein neues Album macht, dürft ihr trotzdem, glaube ich, nicht dem Trugschluss zum Opfer fallen, zu sagen, ja, wir brauchen das alles nicht mehr, weil so und so, wir machen das jetzt auf Social Media, sondern das muss schon auch ein bisschen mit Köpfchen und mit Strategie verfolgt werden, sonst verpufft es auch. Und das kostet halt Geld. Also entweder ihr habt da jemand, der das halt kann und das versteht und sich diese Mühe macht, weil es ist wahnsinnig viel zeitaufwendig auch, weil ihr glaubt nicht, wie anstrengend es ist, jeden Tag irgendwie Content rauszuhauen. Es ist sehr viel Zeit, was da drauf geht. Ich glaube, so müssen sich die Leute halt heutzutage auch vermarkten. Und dann schaffst du es irgendwie vielleicht von 0 auf, sagen wir mal, wenigstens mal auf 50 zu kommen. Oder 60 km. Und so nach und nach und irgendwann bist du mal bei 100. Aber selbst da, bis du die Leute dazu kriegst, also wenn du sagen wir mal, du hast jetzt 100.000 Follower, die dir auf Instagram followen, ne? Ich sehe es ja. Wenn wir ein Reel haben oder ein Reel hatten oder sonst was oder eine Folge vom Podcast hochladen, die deutlich mehr geklickt wird als andere, ne? Dann ist es nicht zwangsläufig immer auch deutlich mehr Leute, die drauf reagieren. Also wenn du zum Beispiel 1 Million Leute sehen dein Video, davon drücken 100.000 oder 80.000 auf Like und von diesen 80.000 sind dann vielleicht noch 80 Leute, die kommentieren und von diesen 80 Leuten sind dann vielleicht noch 20 oder so, die dein Album kaufen. Ne? Also so ist die Hierarchie. Das bedeutet, es ist furchtbar schwierig, mit Musik Geld zu verdienen oder generell mit Kunst und kreativer Arbeit.
Weil du den meisten Umsatz aber halt auch mit dem digitalen Zeug machst am Ende des Tages. Also wir haben ungefähr das Dreifache von dem, was wir physisch verkaufen, digital eingenommen. Man kriegt ja dann immer eine Aufstellung, ne, fürs Quartal oder was weiß ich. Was habe ich jetzt hier? 7. bis 12. letztes Jahr. So, also halbes Jahr. Und da sieht man es dann doch genau, ne? Das meiste geht halt doch digital.
Aber würdest du sagen, wenn ihr jetzt, wenn es das Digitale nicht gäbe, würdet ihr dann mehr verdienen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich
keine Ahnung. Weil das frage ich mich halt gerade, ob man, also man würde natürlich dann jetzt eine höhere Anzahl an CDs natürlich verkaufen, aber nicht die Anzahl jetzt, wie man zum Beispiel Klicks hat insgesamt, das ist ja klar. Aber wie sich das ungefähr die Waage hält, das wäre jetzt interessant, ja.
Ich glaube, der Stellenwert von Musik ist so auch so ein bisschen zu diesem, wann brauche ich was für eine Stimmung? Das ist so ein großer Teil davon, so wie wir es ja auch schon gesagt haben beim Fotoshooting. Und das andere ist, wann habe ich das Gefühl, ich kann Teil dieses Memes sein, was die Musik ist. Und dann gehe ich erst zu dem Konzert. Also es ist total schwierig. Es gibt so viele Konzerte im Underground, auch von jetzt nicht nur Metal, ne? Es gibt da super viel Musiker auch, die dann irgendwo in irgendeinem Irish Pub auftreten oder in irgendeinem, keine Ahnung, Anschlussverwendung, blablub. Da kommst du rein, das Konzert kostet 10 bis 30 Euro. Geht niemand hin. Also es ist, selbst für uns ist es ja manchmal schwer, so einen Laden voll zu machen. Wir sind ja auch froh, wenn wir dann so in kleineren Clubs spielen, die sind dann ausverkauft, das ist total geil, aber am Ende sind es kleinere Clubs. Und dann hast du so ein, keine Ahnung, Metallica oder so ein Taylor Swift Konzert, die Minimum 300 Euro kosten, sofort ausverkauft. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesem Spotify, dass wir immer Zugang haben zu jeder Musik, die wir haben wollen. Und dann gibt's eben diese Musik, wo wir denken, oh, da muss ich jetzt noch ein Teil davon sein. Und das ist halt auch zu einem großen Teil Marketing.
Ja, aber das ist halt, ich glaube auch ein Stück weit, ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch damit zu tun hat, dass auch jetzt gerade, ich meine, wir sind in einer schwierigen Zeit, ne? Also man lebt einfach auch seit Corona in einer Zeit, in der die Menschen auch, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sind mit Geld. Kino ist auch in der Krise oder war in der Krise. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute eher bereit sind, 300 Euro für ein Taylor Swift-Konzert auszugeben, als 30 Euro für ein Underground-Konzert, weil das ähnlich ist wie im Kino. Die Leute zahlen lieber natürlich 17 Euro für den neuen Fast and the Furious, als vielleicht 9,50 Euro für den neuen
Yorgos Lanthimos.
Irgendwas halt, ne? Weil ja. Ich glaube, die Leute einfach sagen, naja, ich bin schon bereit, Geld für sowas auszugeben, aber ich will dann auch einfach, dass mir eine gewisse Qualität garantiert wird. Und wenn ja. Die Leute aufs Rammstein-Konzert gehen, dann wissen die, das wird keine Enttäuschung. Da wissen die, das wird ein Spektakel. Und das ist eine Vermutung meinerseits, dass die Leute einfach sagen, oder einfach ein bisschen vorsichtiger sind, wie sie ihr Geld da irgendwie dann auch so raushauen. Und es ist nun mal so, wenn du in einen Underground-Club gehst, guck mal, Brizi, du nicht, als wir Anfang 20 waren, da sind wir viel auf solche Konzerte gegangen und so. Und sagen wir mal wirklich, 7 von 10 Konzerte waren scheiße.
Ja.
Das war einfach Dreck. Das waren einfach schlechte Bands. Ja. Und das war nicht mal die Fahrt dorthin wert, eigentlich. So, ne?
Ja.
Und diese Bands werden jetzt ja nicht weniger, nur weil sie 30 Euro verlangen.
Ja. Aber wenn du 30 Euro Underground-Konzert, da weißt du schon, die haben einen Stand.
Ja, aber, ja, richtig, aber du weißt trotzdem nicht, weißt du, das ist dann so ein Club, ist die Technik geil, klingt geil, ja. Kommen genug andere Leute oder sind wir dann zu 50? Bei einem Taylor Swift-Konzert weißt du, die Bude ist voll, das wird eine geile Show, da wird nicht gegeizt, da wird richtig rausgehauen, Rammstein, weißt du, das Ding wird voll sein, das wird richtig geil. Also du weißt einfach, du weißt, was du kriegst und das ja. wird einfach keine Enttäuschung. Und alles andere ist so ein bisschen Glücksspiel. So, ne? Ja. Und da, glaube ich, kann ich mir vorstellen, und so ist es halt auch beim Kino. Du weißt, bei Fast and the Furious zum Beispiel, du weißt, was du kriegst. So, Marvel leidet gerade drunter, weil die letzten Marvel-Filme waren alle nicht so geil. Die Leute haben das Vertrauen in Marvel verloren. Guck mal, vor 10 Jahren, da sind die Leute blind in den neuen Marvel-Film gegangen, weil sie wussten, das wird voll mein Ding, das wird voll geil. Die Marvel-Filme der letzten 4 Jahre, würde ich mal sagen, da waren zum Teil solche Enttäuschungen dabei, dass die Leute, Marvel kotzt ab gerade, ne? Disney krankt gerade richtig, weil Star Wars läuft auch nicht geil. Also irgendwie nichts läuft so richtig. Die Star Wars-Filme waren zum Teil eine Enttäuschung. Die Leute die zögern.
Aber man könnte dann ja eigentlich im Prinzip schon auch sagen, dass auch diese ganzen Streamer wie Netflix, Amazon und so ja schon aktiv auch dem Kino geschadet haben, oder? Weil das ist ja im Prinzip das Gleiche. Du hast ja nicht mehr nur das lineare Fernsehen oder Kino, sondern eben jetzt auch die Streamer und du kannst ja jederzeit was anschauen und da sind ja mittlerweile auch sehr aktuelle Filme dann immer sehr schnell drinnen. Das heißt, es gibt viele Leute, die sich natürlich dann eher für so ein Netflix-Wochenende entscheiden, als ins Kino zu gehen, weil sie das ja immer alles parat haben. Also das würde ich jetzt da so ungefähr übersetzen, so wie du es vorhin gesagt hast, Brizi, dass die Musik immer verfügbar ist, man vielleicht dann auch gar nicht so diesen Urge hat, jetzt auch zu den Konzerten zu gehen, weil du hast die Musik ja immer. Und früher war es ja so, du hast entweder auf CD zu Hause gehört oder du bist halt zum Konzert gegangen, aber unterwegs jetzt zum Beispiel hast du gar nicht so die Möglichkeit gehabt. Das war generell was Exklusiveres so. Mhm. Und deswegen war man auch mehr bereit, dann Geld dafür auszugeben, würde ich jetzt sagen.
Ja, das stimmt natürlich. Also man hat ja ganz anders gehört. Du bist nach Hause gekommen, du hast die CD erstmal in die Hand genommen, du hast sie eingelegt, du hast dich dann dahin gesetzt.
Das Booklet gerochen.
Ja, und du hast dich dahin gesetzt, wo du Musik hören willst jetzt. Also das war ja eine ganz andere Verbindung. Und auf jeden Fall das Booklet. Ich kann immer noch, hier, Sum 41, Fatlip, ich sehe mich, wie ich da saß und das mitgelesen habe im Booklet, was da rumgebrüllt wird. Also
genau, da hat man Texte wirklich aktiv mitgelesen, auswendig gelernt. Ich habe das auch bei diesen ganzen Linkin Park-Alben zum Beispiel gemacht. Und ja, es war auch also so wirklich dieses aktive Musikhören. Ich habe ganz viele Freunde, die zum Beispiel, wenn die am Ende des Jahres ihre Spotify-Statistiken posten, die haben abnormale Anzahlen an Hörminuten, weil die einfach permanent während der Arbeit immer Musik laufen lassen. Ja. Ich bin da als weniger der Typ für, ich mache das eher nur, wenn ich so unterwegs bin und ich höre auch gerne aktiver Musik. Aber früher war das ja, also zumindest bei mir so, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und dann aktiv ein Album angehört habe. Dass ich da mal nebenbei was gelesen habe oder so, das kam echt selten vor. Erstens das und guck dir auch mal an, wie die Serien mittlerweile aufgebaut sind. Also das ist ja alles nur noch zwischen 6 und 10 Folgen. Sowas wie was wir früher noch geguckt haben, hier Friends 24 und so, das waren ja Staffeln über Staffeln mit Folgen über Folgen. Da bist du ja gar nicht mehr hinterhergekommen, wenn du da viel zu spät eingestiegen bist. Und das kennt man jetzt ja gar nicht mehr. Also eine Serie, zeig mir mal eine Serie, eine aktuelle, die mehr als 10 Folgen hat.
Das ist jetzt ein portionierter Film quasi. So eine Mischung, ist eine Mischform. Also die Produkte ändern sich halt jetzt auch, ne? Das, ich meine, niemand hat das in Stein gemeißelt, dass ein Film 90 Minuten gehen muss. Das hat sich auch irgendwie entwickelt. Und genauso ist ja bei Songs, die 3 Minuten 33, die ganz lang das Maß der Dinge waren, wie lang ein Song gehen darf, waren auch nur, weil die Platte halt nicht mehr hergegeben hat. Also, und davon ging das halt dann immer weiter runter. Und jetzt sind die Songs auch kürzer. Und das liegt natürlich an der Aufmerksamkeitsspanne und daran, dass du halt auf Spotify auch ganz schnell einfach den nächsten Song anwählst. Und der ist im blödesten Fall oder in den meisten Fällen nicht mal mehr vom selben Artist. Sondern ist irgendwas.
Ja, klar. Und das Problem ist halt, ein kürzerer Song ist natürlich auch besser auf Social Media zu teilen, ne?
Ja. Genau, und bei den abartigen Plays, also Playtimes, die es gibt, ist ein kürzerer Song auch mehr Geld. Mhm. Weil 2 Songs in der Minute sind besser als irgendwie einer in 3.
So. Es ist das Gleiche bei den Kinovorstellern. Natürlich sagen die Kinovorsteller und die Kinobetreiber, okay, ich habe jetzt einen Film, der geht 3 Stunden, den kann ich 3-mal am Tag zeigen. Ein Kinofilm, der aber 2 Stunden geht, den kann ich dann halt auch noch ein 4. oder vielleicht sogar noch ein 5. Mal an dem Tag zeigen, also mehr damit verdienen.
Ja.
Also ist natürlich schon klar, ein Film, der 3 Stunden geht, da verdienst du einmal einen vollen Kinosaal für 3 Stunden und dieser Kinosaal ist natürlich auch 3 Stunden dann besetzt. Und die wenigsten gehen während der Vorstellung nochmal raus und kaufen sich nochmal einen Nachschlag Popcorn. Ne? Also du machst ja bei einem Kinobesucher, ich würde mal sagen, in 95% aller Fälle genau einmal noch mit dem zusätzlich Geld bei Popcorn und Getränke. Und dann besetzt der 3 Stunden lang deinen Kinosessel. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl eben, und die Zahlen scheinen es ja auch zu bestätigen, dass die Leute wieder Bock auf Kino haben und Bock haben. Und ich merke es auch an mir, ich gehe nicht oft ins Kino, aber wenn ich ins Kino gehe, dann ist es auch eine teure Geschichte, weil ich dann halt anders als früher schon auch mal eine Packung Popcorn mitnehme, also ne, kaufe und auch mal Getränke oder so. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass ich dann einfach reinsitze und nichts mache. Muss aber auch sagen, wenn ich dann da sitze und mein Getränk habe und die Popcorn und so drüber nachdenke und mir denke so, Alter, jetzt hast du einfach nur mal kurz mal 15 Euro nochmal für Getränk und Popcorn rausgehauen. Das ist schon, also wenn ich es dann nur nüchtern nochmal drüber nachdenke, denke ich mir so, schon dumm, das zu tun. Aber andererseits denke ich mir halt so, naja, gut, weißt, die Betreiber verdienen halt ihr Geld damit. Und irgendwie will man ja auch, dass es irgendwie passt. Man will ja auch so ins Kino und man will ja auch, dass es bleibt.
Ja. Ich freue mich auch immer direkt, also ich freue mich immer auf diese Käsesoße von den Nachos im Kino.
Die gibt's auch nirgendwo. Alter, ich bin auf der Suche. Jahrelang suche ich die Nacho-Käsesoße aus dem Kino.
Ja, gibt's
nicht. Es gibt's nicht. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke, Weiß nicht, ob man jetzt da die Schuld Netflix oder Spotify geben. Ja, Spotify.
Na, ich glaube, es gibt da keine Schuld. Es ist ja wie immer, es verändert sich halt. Und entweder du willst halt unbedingt nicht diese Veränderung mitmachen. Mit technologischer Entwicklung kommen immer Veränderungen. Wenn du es nicht mitmachen willst, wirst du vermutlich irgendwo hinten runterfallen. Oder du bist halt einer von diesen Einhörnern, die das dann halt noch irgendwie hinkriegen und das künstlerisch umwälzen oder was weiß ich. Und der Rest, der vor allem damit aufwächst, dem wird das gar nicht klar sein. Also die Beat-Produzenten, die ich kenne, die haben zu großem Teil überhaupt keine Ahnung von Musik. Aber die haben natürlich Ahnung von ihrer Musik, ne, weil die das einfach aufsaugen. Du, ästhetische Dinge werden dir über Ästhetik vermittelt und du haust, manche Leute können das dann einfach umsetzen und zurück rausgeben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also da muss ja niemand ein Musikstudium machen, um Beat-Produzent zu werden. Im Gegenteil. Mhm.
Zum Abschluss, Max, um ein für alle Mal festzustellen, ob du ein
Selenial
oder sogar Generation Z bist. Letzte Frage. Hattest du je noch ein altes Handy zum Aufklappen oder sonst was oder bist du direkt mit Smartphones eingestiegen?
Da kann ich Gott sei Dank mit Glück sagen, dass Smartphone nicht mein erstes Handy war.
Du bist also noch eingestiegen mit den klassischen mechanischen Tasten von Oldschool-Handys, ja?
Richtig, genau. Mein erstes Handy war ein Sony Ericsson. Das mit dem kleinen Joystick in der Mitte. So schwarz-silber war das. Und ich glaube, danach hatte ich ein, zwei Nokia-Handys noch. Bis dann irgendwann mal. Also das erste Smartphone, was ich mir dann gekauft habe, das war tatsächlich das iPhone 5. Davor hatte ich kein Smartphone.
Meins war das Samsung S1.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist mein erstes. Ich weiß nämlich noch, ich bin in der Oberstufe, hatten die Leute aus meiner Klasse nämlich schon eine WhatsApp-Gruppe. Und ich konnte da nicht beitreten, weil ich noch so ein Samsung-Tastenhandy hatte.
Ja, ich weiß, meine damalige Freundin, mit der ich zusammen war, hatte auch vor mir ein Smartphone mit WhatsApp und ich war super neidisch und eifersüchtig. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich kann hier so als total irrationales Gefühl, ausgeschlossen zu sein.
Ja, absolut. Die haben im Unterricht, haben die permanent miteinander geschrieben und dann hat da wieder jemand gelacht, da hat wieder jemand gelacht und ich saß da und hatte keine Ahnung, was abgeht.
Ja, und ich so, wow, die, also weißt du, sie könnte ja auch, ich habe ja auch keinen Einblick gehabt, was die per SMS geschrieben hat. Aber irgendwie weiß ich noch, damals war für mich klar, ich brauche jetzt ein Smartphone, Alter. Ich muss an dieser Kommunikationsplattform teilnehmen können.
Geil.
Ja.
Ich finde, man muss auch unterscheiden beim ersten Handy und so. Man muss fast unterscheiden zwischen, was war mein erstes Handy und was war mein erstes Lifestyle-Handy. So, wo ich so mit den anderen quasi vergleichen konnte und so, ne? Weil mein erstes Handy war so ein Siemens-Knochen, den hatte ich halt irgendwie von meiner Mutter gekriegt, damit ich erreichbar bin, wenn ich mal wieder unterwegs bin den ganzen Tag, so. Und das war einfach da, das war was Funktionales. Aber mein Lifestyle-Handy war natürlich mein Motorola Razr, dieses Motorola-Aufklapp-Ding, ne? Und damit warst du ein cooler Typ.
Ey, jetzt, wo du das sagst, ich glaube ehrlich gesagt, dass das Sony Ericsson nicht mein allererstes Handy war, sondern so auch eher mein erstes Lifestyle-Handy. Und davor hatte ich, glaube ich, auch so ein, ich glaube, es war auch ein Siemens. Das hatte ich von meinem Dad bekommen. Und bei diesen alten Siemens-Handys, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, die gab es doch auch in so Hüllen, wo quasi vorne so eine Folie war, also so eine transparente Hülle im Prinzip, wo dann nur so die Tasten frei waren.
Ja.
Unfassbar hässlich. Konntest du dir so einen Gürtel schnallen, wenn du wolltest, was man natürlich nicht gemacht hat. Aber sowas hatte ich tatsächlich mit der Hülle.
Mein allererstes Handy war, wisst ihr noch, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Sagem.
Oh, ich erinnere mich. Ja, stimmt.
Das war das Sagem MC930, war mein allererstes Handy, habe ich zu Weihnachten bekommen mit 14. Das war ein Prepaid-Handy. Das hatte ich 2 Jahre und dann mein erstes neumodisches Handy, wo man so sagen konnte, hey, guck mal, ich habe auch ein geiles neues Handy. Ich weiß noch, damals gab es noch Sony Ericsson. War das Sony Ericsson K700i, bei dem der Joystick ständig kaputt gegangen ist. Ich hatte dann auch bei O2 damals meinen ersten Vertrag gemacht und diese Nummer habe ich heute noch. Ich habe seit 20 Jahren die gleiche Nummer. Da habe ich dann dieses K700i bekommen und ich habe dieses Handy, glaube ich, zweimal erneuert bekommen, weil zweimal einfach dieser Joystick von heute auf morgen aufgehört hat zu funktionieren. Und es war auch mit Farbdisplay und so. Und ich habe letztens, bin ich mal durch meine alten Ordner mit Bildern gegangen und habe dann meinen alten K700i Ordner und so. Und mein zweites Handy nach war das Sony Ericsson W850i. Der hat dann so eine Walkman-Reihe. Das war so ein cooles, ja, stylisches Klapp-Handy. Genau. Das war damals auch zum Marktrelease, habe ich das dann gekauft. Da war ich noch bei der Bundeswehr. Und also beim Grundwehrdienst. Und hab mir mal die Bilder angeguckt und Alter, das ist wirklich, du erkennst so gut wie nichts auf diesen Bildern, aber damals war es einfach der geile Shit.
Ey, diese Skate-Bilder, die ich hab, die mit diesem Handy aufgenommen wurden, es ist unmöglich, mich da drauf zu erkennen.
Es ist wirklich,
wir sind auch so klein.
Wirklich, wirklich geil eigentlich.
Ich hatte damals dann dieses Sony Ericsson T610. Eben, dieses Silber-Schwarze, und das habe ich geliebt. Also, ja, die Bilder natürlich auch von räudigstem Zustand, aber ich weiß noch, da gab es so eine, auch so eine App, naja, ja, doch, eine Art App drauf, wo du auch so Lieder produzieren konntest. Und da habe ich mir so einen richtig räudigen Klingelton zusammengestellt.
Geil.
Aber hab's ja trotzdem voll gefeiert.
Ah, ich erinnere mich. Ja, ja, stimmt. Das gab's bei diesen Sony Ericsson-Dinger. Da gab's so drei, vier Sounds oder so, die man, wo man so Fünftonbereich oder so hat. Stimmt.
Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja. Also es war wirklich brutal anzuhören eigentlich wahrscheinlich heutzutage. Aber
damals hat man auch noch Klingeltöne benutzt, um seine Persönlichkeit zu unterstreichen.
Ja.
Ne?
Ja. Ich weiß nicht, ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, von Peter Fox Alles Neu als Klingelton.
Der coole Max.
Ja. Na, wir haben uns immer Musik, wir haben uns immer welche genommen, die absichtlich, so Metal-Songs, die absichtlich richtig brutal eingestiegen sind. So, ich hatte ganz lang von, vom Nemic oder so, wie die hieß, Deathbox oder so. Und das Lied beginnt einfach mit Chaos. Weil ich das super lustig fand, dass das Handy, wenn das klingelt, einfach plötzlich ein Geschrei ist. Heutzutage, das Erste, was du heute machst, wenn du ein Handy auspackst, du machst es auf lautlos. Weil ich habe jetzt seit 2,5 Jahren dieses iPhone und ich weiß gar nicht, wie sich das anhört, wenn jemand anruft. Ich habe buchstäblich noch nie den Klingelton von diesem Handy gehört. Ich weiß es nicht.
Ich hatte lange Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse. Das, das fängt auch an mit diesen
irgendwas Brutales. Und also, da merkst du richtig, heute wäre das natürlich super peinlich. Das könntest du auch nicht mehr machen. Aber letzter Gedanke dazu. Findet ihr das nicht irgendwie auch schade? Weil, guck mal, wir haben jetzt 1000 verschiedene Handys gehabt. Und damals war es auch immer so, wenn jemand ein neues Handy hatte, so, wow, cool, zeig mal her, was kann das? Ja, das kann es aufklappen, das kann das, kann das. Und der eine hat ein Klapp-Handy, der andere, also zum quasi zu, zum, so, so.
Zum Sliden.
Genau, so zum Slider-Handy. Einer das, einer die Form. So, jedes Handy hatte irgendwie so einen Charakter und so. Heute, es ist einfach eine flache, schwarze Scheibe. Die nach außen einfach so, also jeder hat genau das Gleiche. Aber damals war das so krass. Damals war irgendwie, da war ja schon allein das Handy auch ein Teil der Ausdrucksweise über deinen Charakter. So, ja, nee, irgendwie, voll, ich bin so. Brizi hatte so dieses lässige Motorola Razr. Und das Ding ist, alleine schon, wie er dieses Handy benutzt hat, war ja schon ein Statement. So, ne? Mach ich es lässig auf? Mache ich es energisch wieder zu, mache ich es gar nicht zu und lasse es liegen oder mache es so. Also man konnte so wahnsinnig viel irgendwie Charakter und Ideologie auch in sein Handy stecken, was ja heutzutage gar nicht mehr der Fall ist.
Mhm. Ja. Das ist echt so. Das Handy war mehr mit Persönlichkeit verknüpft als heute.
Übelst.
Aber der Witz ist, heute schlagen sich mehr Leute darum, ob du ein Android hast oder ein Huawei oder ein iPhone als damals, obwohl die eigentlich, wenn sie geschlossen sind, also nicht aktiv sind, es ist einfach eine schwarze Scheibe. Die ist schwarz, die gerade die ganze Zeit angeht, obwohl ich das nicht will. Und du erkennst es eigentlich nur hinten, ne? An den Kameras. Ja. So daran erkennst du, ah, das ist ein Samsung. Und im Endeffekt ist es so, du siehst, ah, drei Kameras übereinander, ja, das ist billig. Ja, das ist die müssen ja so einem Dreieck müssen die eingehen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist so, damals war das nicht so. Klar, da kam jemand mit dem neuesten Handy und du hattest halt dein altes Handy, aber das Problem hast du heute ja auch noch. Eigentlich noch schlimmer als damals auch, weil wenn du heute, du hast das iPhone 14, dann so Geringverdiener, so nach dem Motto. Also dieser
Totalverweigerer.
Ja, dieser Hype nach, ich brauche immer das Geilste, finde ich sowieso seltsam. Aber damals war das irgendwie nicht so. Und da war das irgendwie, na gut, die Leute, die mehr von sich, oder die denen das wichtig war, die hatten dann Nokia.
Und es gab immer jemanden, der ein BlackBerry hatte. Das war auch nochmal so. Es gab immer jemanden, der so das BlackBerry hatte, schön seitlich hochgeschoben mit der vollen Tastatur. Das war, waren auch bestimmter Schlag an Leuten.
Aber das waren bei uns die Erwachsenen, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, von den Jüngeren, da hatte niemand ein BlackBerry.
Nee, genau, das waren dann so Leute, die dann auch schon von ihrem Handy aus E-Mails
geschrieben
haben. Das war so, warum? Ich will mit dem Internet nichts zu tun haben, weil es kostet 5 Euro die Minute, wenn ich es aktiviere.
Also voll, was bist du denn so für ein Poser hier mit dem Handy, im Internet, kannst du auch trotzdem mal. Ich weiß noch, das allererste Mal, als ich wirklich Kontakt hatte, weil ihr wisst noch, als wir die Handys hatten, da gab es die Internet, das Internet-Icon. Und wenn du da aus Versehen draufgekommen bist, hast du im schlimmsten Fall einen Akku schnell aus dem Handy genommen, dass sich das Ding auf gar keinen Fall mit dem Internet verbindet. Weil du so Schiss hattest, dass das tatsächlich irgendwie eine Internetverbindung aufbaut. Und ich hatte lange Zeit, also so eine Übergangszeit, in der man halt, man hatte das so in sich drin, dieses geh auf gar keinen Fall mit deinem Handy ins Internet, weil das sind Kosten, die kannst du nicht bezahlen. Ja. Und ich weiß, das allererste Mal, da ein gemeinsamer Freund von Brizi und mir, wir sind da zum Skifahren gefahren und der kam aus einem sehr guten Haus und hatte nie Geldprobleme, also die hatten einfach gut Geld und der hat ein iPhone und hatte dann auch schon ein bisschen Datenvolumen und ich sitze auf dem Beifahrersitz und aber der ist ein cooler Typ, also wirklich nett und der meinte so, ja, da kannst du mal YouTube auf, kannst du sogar YouTube-Videos jetzt anschauen. Ich so, nein, ich gehe da jetzt nicht auf YouTube, Alter, spielst du? Und er so, nee, mach, das ist alles gut, geh auf YouTube. Und dann saß ich bei dem auf dem Beifahrersitz und hab auf seinem Handy, hab dann so nach dem Motto, okay, ich drück jetzt drauf, hab ein YouTube-Video und mein Mind was blown. Alter, ich war in einem Auto unterwegs zum Skifahren und hab mir in diesem Auto ein YouTube-Video angeschaut. Ich dachte, Alter, this is the future.
Willkommen in der Zukunft.
Ja, das ist, Alter, es ist, was passiert hier gerade? Also,
the future is now.
The future is now. Und ich bin, dass mir diese Fahrt auch in Erinnerung geblieben ist, dieser Moment.
Ja,
oder?
Ja, aber guck mal, was das für ein besonderer Moment im Endeffekt für dich geworden ist. Das ist ja was, womit die neue Generation ja von Anfang an aufwächst. Sowas werden die nicht mehr haben. Das ist ja so ein major Breakthrough, sage ich mal. Das ist ja, ich liebe das, dass ich genau in der Zeit aufgewachsen bin, dass ich eben eine normale Kindheit hatte, ohne Internet, ohne Handy, dass ich dann mit meinem Bruder noch am Lego spielen war und dann irgendwann das Ganze kam und man es dann wirklich so entdeckt hat. Schritt für Schritt.
Ey, je mehr wir darüber jetzt so gesprochen haben, ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf gehabt, so, ich bin ein Zillennial und so. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ich bin einfach full-blown Millennial. Und das Einzige, was diese Leute quasi unterscheidet von einfach nur Millennial sein, ist, dass man ganz okay noch mit den Gen-Z-Leuten auskommt. Beziehungsweise irgendwie verstehen kann, was bei denen mit der Technik los ist. Dieses Ganze, was wir so gesprochen haben, ich komme mir ultra alt vor, jetzt gerade. Und ich habe auch, also ich glaube, es ist eher ein Zeichen für Millennial sein, dass man eben trotzdem noch, weil man schon so viel erlebt hat, so viel Veränderungen auch erlebt hat, dass man einfach relativ offen ist für dieses ganze Zeug, was jetzt schon wieder kommt. So, ach, da kommt wieder was Neues. Ah ja, verstehe ich. Ah ja, ja, okay, okay, wieder was Neues. Ja, machen wir das halt auch noch mit. Und auch sagt so, okay, ich habe jetzt hier schon was Neues gesehen, zum Beispiel Facebook, und das ist auch schon wieder vorbei. Also, weißt du, wir haben schon so viel Neues erlebt, schon so viel auch Neues wieder abgelegt, dass wir, glaube ich, das einfacher haben, mit so Gen-Z-Sachen umzugehen.
Das ist Teil unserer Persönlichkeit, dass wir Wandel miterleben. Und,
ja, genau. Und deswegen glaube ich, vielleicht gibt es dieses Zillennials gar nicht. Sondern das ist einfach die Leute, die halt irgendwie noch einen offenen Blick haben, können einfach auch sich dazwischen bewegen.
Voll. Also es ist schon krass, allein so ein, sag ich mal, so ein Lebenszyklus von sowas wie Facebook zum Beispiel mitbekommen zu haben. Also wir haben ja für uns quasi festgestellt, dass Facebook eigentlich jetzt in unseren Augen eher tot ist, weil es zumindest von unserer Generation nicht mehr genutzt wird. Aber das war ja ein unfassbarer Hype. Und ich weiß noch, dass ich mich da am Anfang auch lange gegen gewehrt habe noch. Ich wollte da noch so ein bisschen anti sein. Habe gesagt, nein, ich melde mich nicht sofort auf Facebook an. Ich will springen nicht sofort auf diesen Zug. Und irgendwann war es dann natürlich soweit. Aber ja, das ist ja jetzt auch schon eine Ewigkeit hergefühlt. Und da hätte man damals nie gedacht, dass Facebook irgendwann mal out ist.
Das stimmt, ja. vielleicht hasse ich ab jetzt das Wort Zillennial.
Ja, aber das Witzige ist, ich habe mich vorher gar nicht so eingeordnet. Also weder in dieses Millennial Gen Z, mir war das gar nicht, es war wirklich nicht ansatzweise Teil meiner Identität. Hätte mich jemand gefragt, zu welcher Generation gehörst du, hätte ich gesagt, keine Ahnung.
Zu Generation nicht, halt der Maul. Ja.
Ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich verstehe die Millennials ein bisschen besser.
Ja, Leute, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche.
Dir auch.
Und also theoretisch noch ein schönes Restwochenende. Max ist in beruflicher Mission. Priti nicht, wir haben morgen Abend ein Date. Priti, yes! Let's do it. Let's do it.
Ja, let's do
wirklich.
It. Let's
mega. Schickt mir einen Link. Schickt mir einen Link. Wenn nichts dabei ist, von dem, wobei wir könnten Minigolf spielen. Du hast es ja auch besorgt, ne?
Ja, wir können Minigolf spielen.
Genau, wir haben morgen Abend.
Ihr seid solche Millennials.
Wir machen morgen Abend, genau. Wir benutzen einfach die neueste Technik. VR-Technologie, um gemeinsam Minigolf zu spielen. Ist doch. Also mit diesen Worten. Euch eine gute Zeit.
Ja.
Ja, macht's gut. Ciao.
Herrlich. Ciao.